Dann herzlich willkommen zu Alternativlos, Folge Nummer 4.
Dem Boulevard-Podcast von Fefe und
Frank. Und wir fangen wie üblich mal an mit den Hausmeisterthemen. Eines der wichtigsten Hausmeisterthemen, was wir jetzt so hatten in den letzten Tagen, war die Audioqualität dieses Podcasts, wo wir doch einige Beschwerden bekommen haben, weil wir letztes Mal in einer sehr schön hallenden Umgebung waren. Die war nämlich das Foyer der Berliner Kunst. Universität der Künste. Und dort haben wir aufgenommen und das fand leider nicht die Gnade unserer Zuhörer. Einige fanden es halt zu doll, deswegen sind wir jetzt mal wieder an einem nicht näher genannten, etwas ruhigeren Ort und hoffen, dass wir die nächste Folge dann tatsächlich mit dank euren Flatterspenden gekauften besseren Audio-Equipment bestreiten können.
Das hätte eigentlich heute in der Mail sein sollen, aber es gab da Verzögerungen.
Genau.
Und dann haben wir gesagt, wir können nicht länger warten. Wir müssen heute aufnehmen.
Ja, es war leider alternativlos, dass wir heute aufnehmen mussten. Und die Schuld trägt natürlich ein großer gelber Logistikkonzern aus Deutschland, der nicht in der Lage war, zeitgemäß zu liefern. Oder genau. So ähnlich. Also damit wird die Schuldfrage wäre mal geklärt. Also wenn heute noch irgendwie Beschwerden an Audio sind, schuld ist dieses Mal die Deutsche Post. Nächstes Mal dann hoffentlich besser mit professionellen Headsets. Ansonsten nochmal der Hinweis, wir haben zum Ende des Jahres ja wieder den Cross Communication Congress und da gibt es einen Call for Participation, der ist raus, schon seit einer Weile. Die Deadline für die Einreichung von Vorträgen nähert sich so langsam mit großen Schritten, die war irgendwann Anfang Mitte Oktober. Und demzufolge solltet ihr vielleicht zusehen, dass ihr möglichst bald euren Vortrag dort einreicht, um sicher zu sein, dass er noch Berücksichtigung findet. Soweit ich weiß, gibt es da momentan noch ein paar Slots, die frei sind. Also ist schon durchaus noch was zu machen, aber man sollte es nicht zu lange verpeilen. Die Daten dazu finden sich wie üblich unter www.ccc.de, das ist irgendwo verlinkt. Also wir tun es auch nochmal in die Linkliste, genau den Link zum CFP. Würden wir uns freuen, wenn ihr gute Vorträge habt, gerade im technischen Gebiet, dann die einzureichen, wäre schön.
Wer noch nie dabei war, das ist zwar eine technische Veranstaltung, aber wir nehmen auch nicht technische Vorträge, solange sie cool und interessant sind. Also, wenn ihr was Cooles und Interessantes habt,
ja,
kommt zu uns.
Also, der Fokus des Kongresses ist nicht sehr eng, sondern auf allem, was tatsächlich von Interesse sein könnte, auf allem, wo Leute verblüfft sein können, dass sowas geht, sowohl technisch als auch politisch, als auch künstlerisch, was auch immer. Also, wenn ihr interessante, kreative Dinge habt, lest euch den CFP durch. Und dann folgt da den Anweisungen unseres Pentabarfs, indem man diese Einreichungen reintut.
Also ich erinnere mich noch, dass wir beim CFP diesmal eingetragen haben, wer Atomkraftwerke fernsteuert. Da waren wir näher mit an der Realität, als wir gedacht haben, als wir das da reinschrieben.
Ja, du weißt ja nicht, ob einer von denen nicht auf dem Kongress war. Nicht
genau.
War. Aber, also. Gut. Aber dazu können wir heute dieses Mal noch nichts sagen. Vielleicht in der nächsten Sendung sagen wir mal was zu Atomkraftwerke fernsteuern. Für diese Sendung ist es noch ein wenig früh und die Faktenlage zu dünn. Ja, was haben wir noch? Die Demo am vergangenen Wochenende.
Freiheit statt Angst.
Die Freiheit statt Angst-Demo, da waren sowas wie 7500 Leute, also ungefähr ein Drittel von dem, was wir bei der Demo im Jahr davor hatten, was, denke ich mal, auch sicherlich ein Ergebnis dessen ist, dass diese ganzen Themen mittlerweile so ein bisschen weichgespült sind. Die Regierung redet nun plötzlich mit uns.
Und genau, das ist die Strategie der Regierung im Moment.
Es gibt diese
binden uns in irgendwelchen Enquete-Kommissionen und so, da werden wir auch noch davon berichten.
Ja, die Enquete-Kommission, eigentlich wollten wir aus der Enquete-Kommission von einem Insider berichten lassen, aber das müssen wir noch ein bisschen vertagen, damit wir dann die wirklich juicy Stories bekommen können. Insofern verschieben wir es mal noch ein bisschen, aber ich denke mal, genau diese Geschichten wie diese Enquete-Kommissionen haben durchaus einen Einfluss darauf, wie jetzt sich die allgemeine Stimmungslage entwickelt und wie sehr die Leute willens waren, auf die Straße zu gehen. Es gibt auch keinen akuten Aufreger. Es ist jetzt nicht so, dass die Vorratsdatenspeicherung gerade wieder beschlossen wurde oder die
Zensur. Naja, es gibt Elena. Also es gibt schon Punkte,
aber. Aber keiner hat eben diese Betroffenheit, wie jetzt gerade hier parallel zu unserer Aufnahme laufen noch die letzten Reste der Anti-Atom-Kundgebung hier in Berlin, wo mal so entspannt 100.000 Leute auf der Straße waren, was halt schon eine völlig andere Dimension ist. Und wo man auch sehen kann, was die Leute wirklich intensiv betrifft in ihrem persönlichen Sicherheits- oder Bequemlichkeitsempfinden. Und die Datenschutz- und sonstigen Themen gehören da offensichtlich noch nicht ganz genau dazu. Und da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten.
Da müssen wir aber hin und mit eurer Mithilfe, hoffentlich.
Ja, Leute auf der Straße. Ne? Also das ist ja in vielen Städten mittlerweile, gibt es so komische Demos. In Stuttgart wird gegen diesen Bahnhofsbau in großer Zahl demonstriert.
Es gibt in Hannover übrigens, das ist nicht nur eine Stuttgart-Sache, es gibt in Hannover auch gerade so ein Projekt, wo die Landesregierung ihren Plenarsaal neu bauen will, obwohl der alte eigentlich noch renoviert werden könnte. Und das ist auch total schwachsinnig, weil die da die Bildungsausgaben zusammenkürzen, aber parallel dann eben doch Geld haben, um ihren Plenarsaal mit irgendeiner Architekturausschreibung zu machen. Ich würde sagen, kümmert euch mal auch in eurem Land darum, in eurem Bundesland oder halt in eurem Land, wenn ihr außerhalb Deutschlands seid. Das ist nicht nur eine Sache von Stuttgart oder Berlin, sondern das ist auch Lokalpolitik, ist auch spannend. Da muss man sich auch einbringen.
Was ich interessant finde, ist, was da so für Leute auf die Straße gehen, gerade in Stuttgart. Stuttgart ist ja nun die Rufe nach spießigste Stadt in Deutschland. Und wenn wir hier in Berlin Probleme haben mit Leuten, die die lokalen Gepflogenheiten nicht so richtig verstehen und denken, nur weil sie hier eine Wohnung gekauft haben, können sie jetzt diktieren, wie laut die Musik gespielt wird im Park.
Die beschimpfen wir hier mal als Stuttgarter.
Insofern Schwaben. Schwaben, genau. Genau, also um den...
Unsere Importschwaben.
Und insofern ist es schon interessant, wenn plötzlich dann im schwäbischen Kernland, in Zentralschwaben sozusagen, in Stuttgart, die Leute zu 30.000 auf die Straße gehen, um gegen so ein Bauprojekt zu protestieren.
Und die lassen sich auch nicht abbringen davon, dass die Regierung sagt, die Sache sei schon unterschrieben und nicht mehr umkehrbar. Das fand ich ja besonders schön. Ja. Normalerweise ist dann ja Schluss. Also wenn so ein Argument kommt, wie, na, wir haben das schon unterschrieben, wir können jetzt nicht zurück und wir haben auch schon den Baum abgerissen und wir haben auch schon irgendwie bla bla. Da haben die sich überhaupt nicht von auffallen lassen, die haben einfach weiter demonstrieren.
Interessant ist ja diese Geschichte, die der Spiegel hatte vor zwei, drei Wochen, hat er dieses Titel mit der Protestrepublik, wo sie...
die ganzen Querulanten.
Genau, die ganzen Querulanten demonstrieren und so, das Land wird unregierbar und so weiter und so fort.
Aber wenn es denn mal so wäre.
Interessant ist ja, dass genau dieser Protest, der jetzt da hochkommt, der sehr unspezifisch, undifferenziert auch teilweise einfach gegen die Politik ist so. Und diese Sarrazin-Geschichte, die passt ja da insofern ganz gut rein, weil sie ja darauf reitet, dass die Leute mit der Art und Weise, wie sie regiert werden, nicht mehr zufrieden sind. Dass sie auf Probleme, die da bestehen, dass da nicht eingegangen wird, dass versucht wird, diese Probleme, egal welcher Art sie sind, ob es jetzt nur Atomkraftwerke sind oder empfundene Missstände mit Immigrations- und Integrationspolitik, dass die versucht werden, ja, also diesen Unbehagen zu artikulieren. Und der Sarrazin, was er da getan hat, ist ja da, auf dieser Welle zu reiten. Und wenn wir uns ein bisschen umgucken im europäischen Ausland, sehen wir ja, dass da einen Großteil der Länder rings um uns auch solche rechten Bewegungen haben. Also das hervorstechendste Beispiel ist, glaube ich, in Niederlanden.
Ja, Gesamteuropa eigentlich, also auch in Frankreich und sogar in Dänemark gibt es Nazis plötzlich.
Ja, und in Ungarn gibt es Nachfolger dieser Fallkreuzler-Bewegung, also richtige Nazis. In Niederlanden wiederum ist es so, dass
Österreicher waren ja sogar Vorreiter mit
Heider. Stimmt, die Österreicher waren Vorreiter mit Heider, das ist richtig, ja. Aber interessant ist ja, dass genau Österreich und Niederlande, dass es halt nicht so richtige Nazis sind, sondern halt so neue Rechte, die in dieser Art und Weise und in dieser Form bisher noch nicht so richtig da waren und die sich auch so einer Typisierung gewissermaßen entziehen. In Berlin haben wir es ein bisschen gesehen bei dem, kann man schon sagen, doch ja, Volksaufwallen gegen den Bau einer Moschee in Pankow. Wenn man sich dann die Realitäten anguckt, was da tatsächlich passiert wurde, nachdem diese Moschee gebaut wurde, man sieht die nicht, die steht hinter einem Kentucky Fried Chicken irgendwo an der Autobahnauffahrt und ist also so, also sieht halt so aus wie, als würde der Kentucky Fried Chicken halt so ein komisches Dach haben, so ein komisches Kugeldach haben. Aber die Leute haben sich da endlos drüber aufgeregt und da gab es Demonstrationen und Unterschriftensammlungen und so, die hatten halt wirklich alle Angst vor muslimischer Überfremdung.
Und wobei die ja noch relativ klein war im Vergleich zu der Kölner Moschee, die ja wirklich einmal durch die Boulevardpresse getragen wurde. Das war halt auch Sommerloch.
Ja, interessant an dieser Moschee in Pankow-Geschichte ist, dass die jetzt jemand hochgespült hat, ein Stadtgewitz, der CDU-Abgeordneter in Pankow war und rausgeflogen ist, weil er den Wilders eingeladen hat.
Na, du brauchst ein bisschen Hintergrund noch dazu. Genau. Also Pankow ist nicht traditionell eine Hochburg der CDU.
Nee, die CDU ist in Pankow eher eine Splitterpartei. Also Pankow wird eigentlich in der Regel bei den Wahlen zwischen SPD und den Linken entschieden. Mittlerweile irgendwie sind die Grünen fast gleich auf mit denen, also so ein Drittel, Linke, SPD, Grüne und dann noch irgendwo so Splitterpartei, irgendwie CDU und NPD so. Aber interessant ist genau dieser Punkt, dass er den Wilders eingeladen hat. Der Wilders ist ja in Holland jetzt der aufstrebende neue Star von so einer neorechten Bewegung.
Nach Pim Fortuyn.
Angefangen hat es da eben mit dem Mord an Pim Fortuyn, einem sehr flamboyanten Schwulen, der ja, man kann so sagen, gegen Muslime war, weil Muslime Probleme mit Schwulen haben.
Und das ist auch so ein bisschen eine neue Bewegung, dass die Rechten gar nicht so Nationalrechte sind, wie das ja früher immer war, dass quasi die Ausländerfeindlichkeit mit einer Erhöhung des Nationalzusammengefühls erkauft werden sollte. Das ist nicht mehr so, sondern die sind weniger für quasi eine Abspaltung der Niederlande aus der EU, als sie halt generell sich und ihre liberalen Werte, da sind durchaus liberale Werte vorhanden, vor den aus ihrer Sicht eben steinzeitlichen Moslems verteidigen wollen.
Ich glaube, dass das nur die politische Front ist, weil die politisch akzeptabel ist. Und
du meinst, sie sind eigentlich schon national?
Was die ansprechen, ist schon ein ziemlich dumpfer Nationalismus oder so ein dumpfer Kulturnationalismus, der dann mobilisiert werden kann. Also das ist nach außen hin so ein, wir haben ja eigentlich nichts gegen Ausländer, sondern nur gegen Muslime, die uns in unserer freiheitlichen Lebensweise einschränken wollen. Diese Argumentation ist ja tatsächlich nur der intellektuelle Vorbau, der halt politisch irgendwie akzeptabel wäre, mit dem man auch mehr Leute erreichen kann. Wenn du dir aber anguckst, was da für Leute rumlaufen und wer da mobilisiert wird und wer sich da angesprochen fühlt, das war ja bei dieser Sarrazin-Geschichte so, dann sieht man schon sehr deutlich, dass es schon bis rein in dieses nationale Potenzial reingeht. Und interessant ist ja, dass die Nazis, also die richtigen Nazis, so die NPD und so, die haben alle nicht so richtig viel Spaß an dieser Sarrazin-Geschichte, weil sie sehen, dass ihnen da ihr ganzes Potenzial abgesaugt wird, weil es tatsächlich dann ja in diese Richtung geht, dass so eine Protestbewegung oder wie auch immer entsteht.
Naja, also es ist schon ein Unterschied. Also wenn man sich den Haider anguckt als Vergleich, der war durchaus auch national, hat sich als Landeshauptmann auch feiern lassen und dem haben sie da auch ein Denkmal gebaut und der war auch bemüht, irgendwie Kohle in seine Regionen zu kriegen, in Abgrenzung zu anderen Regionen im Lande. Also das ist schon ein Unterschied und ich weiß nicht, ob man sich das so einfach machen kann, dass man sagen kann, der will das quasi, der benutzt das nur als Maske, um diese Leute anzuziehen. Oder man weiß ja gar nicht, ob er die Leute überhaupt anziehen will. Weißt du, vielleicht hat er ja seine Agenda und ist selber nicht zufrieden damit, was da für Leute kommen, aber benutzt sie eben, weil das ein Hebel ist für ihn politisch.
Na, es gibt ja ein klares Unterscheidungskriterium. Die Wilders-Bewegung ist definitiv nicht antisemitisch. Und auch der größere Teil dessen, was sich jetzt da so Richtung in diese Sarrazin-Ecke sammelt, ist halt auch nicht antisemitisch. Wohingegen die klassischen traditionellen Rechten sind halt Antisemiten. Wilders hingegen hat durchaus intensive Kontakte und Support aus Israel. Wohingegen so die richtigen Nazi-Leute, die hatten ja dann immer alle Autounfälle. Also die halt, wenn sich da immer jemand sich rauskristallisierte, der so aussah, als könnte er der neue Führer werden, dann hatte der einen komischen Autounfall.
Der Wilders hat ja auch eine Immigrantin als Lebensgefährtin, genau, aus der Ukraine, ne?
Ja, ja. Also der ist nicht. Wichtiger Punkt, Ukraine. Das ist nämlich genau diese selektive Ausländerfeindlichkeit, die sich da äußert, also weniger ein Herkunftsnationalismus als ein Kulturraumnationalismus ist. Zu sagen, okay, bei den Russen oder den Ukrainern haben wir eigentlich nicht so ein Problem, weil die fallen im Straßenbild nicht auf. So, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ja, klar.
Also diese gefühlte Überfremdung hat auch sehr viel damit zu tun, ob die Leute genauso aussehen wie die Leute, die sich überfremdet fühlen. Und einen Russen oder Ukrainer, den siehst du das erstmal nicht an. So, also wenn du nicht ganz genau hinguckst, dann siehst du vielleicht irgendwie, dass sie ein bisschen kantigere Gesichter haben oder so, aber es ist jedenfalls völlig normal. So, es passt völlig ins Straßenbild. So. Und die sind auch nicht, selbst wenn sie so eine relativ abgeschlossene Kulturräume pflegen, was in Berlin zum Beispiel durchaus heftig der Fall ist. Da gibt es Saunen und Kneipen und so, die sind halt fest in der Hand von Russen, aber da stört sich niemand dran. Interessiert niemand. So, weil
die sind nicht gesund, sich daran zu stellen.
Nee, ach, da gibt es auch so richtig Kulturvereine und so. Also nur, die sind halt nicht so fremd. Also das hat die Entfernung zur eigenen Kultur ist da geringer und deswegen stört sich die Leute da weniger dran.
Und ist das nicht vielleicht einfach nur pragmatisch? Also, dass die eigentlich schon voll ausländerfeindlich wären, wenn das irgendwie realistisch wäre? Was meinst du?
Tja, schwer zu sagen. Also, du meinst, sie sind nur nicht gegen die Russen, weil sie sie nicht erkennen?
Sie sagen es noch nicht. Na, weil, ich meine, du brauchst ja, also ein paar Verbündete brauchst du ja schon. Also, selbst die Nazis haben ja Verbündete gehabt. Nicht viele, aber ein paar.
Ja, gut, also kann sein, ich denke mal, dass das nicht so strategisch ist, sondern wirklich mehr so aus dem Bauch rauskommt und so ein gefühltes Ding ist. Und da wird der Sarrazin ja angesprochen, ich weiß nicht, ob er es angesprochen hat, aber zumindest die Diskussion, die dadurch entstanden ist, ist ja schon, wie sieht eigentlich eine Einwanderungspolitik in Deutschland aus? Und Deutschland hat halt, ähnlich wie die Niederlande, über viele Jahre hinweg keine sinnvolle Einwanderungspolitik gehabt. Also wir haben uns nicht darum gekümmert, wer kommt da, unter welchen Kriterien lassen wir Leute rein, sondern es war halt so eine diffuse Mischung, die halt am Ende nicht dazu führte, dass das eigentliche Problem, nämlich dass unsere Demografie im Einmaß und dass hier zu wenig Leute nachwachsen, als dass irgendwie die wirtschaftlichen Strukturen und die gesellschaftlichen Strukturen weiter erhalten werden können. Dieses Problem wurde halt nicht angegangen.
Andere Länder. Naja, das ist ja auch ein neues Problem. Ich meine, bis vor ein paar Jahren gab es ja noch die Babyboomer.
Nee, das Problem ist seit mindestens seit der Wende vollkommen absehbar.
Ja, na klar, aber
so,
ich meine,
das ist eher so unsere 20 Jahre altes Problem.
Einwanderungspolitik, die geht bis in die 50er zurück.
Na gut,
es fing halt an mit den
Gastarbeitern.
Das war auch keine Einwanderungspolitik. Ja, aber das war eher so eine humanistische Sache. Nee. So, wir müssen den Leuten
Gastarbeiter.
Helfen. Ja, erst Gastarbeiter. Aber danach ist das immer ausgerichtet gewesen auf
Asylsuchende. Das ist richtig, aber es gab halt keine Einwanderungspolitik, sondern nur so eine irgendwie Einsickerungsmöglichkeit oder so.
Genau.
Und selbst die Gastarbeiter, wie der Name ja schon sagt, sollten ja wieder gehen. Nur natürlich sind die nicht wieder gegangen, nachdem halt in der Türkei halt irgendwie die Militärdiktatur anfing und da extrem ungemütlich wurde. Und klar war, dass es schwierig wird, hier wieder zurückzukehren, wenn man einmal raus ist. Dann haben die halt ihre Familien nachgeholt, was ihnen natürlich niemand verdenken kann. Und eben genau aber diese Einsicht, dass wir eigentlich ein Einwanderungsland sein müssen, wie zum Beispiel Kanada. Wenn du mal also hier von der kanadischen Botschaft, hier rennen Leute rum, die keilen richtig Menschen. So, die sagen, hey, du bist so irgendwie 35, gut ausgebildet, hast Erfahrung in deinem Beruf, willst nicht nach Kanada kommen? Hier ist da haben diese lustige kleine Visitenkärtchen mit der URL von dem Online-Einreiseformular-Beantragungsding. Da klickst du an, wie viel Berufserfahrung und so weiter und so fort hast. Und dann gibt es da so ein Punktesystem. Und dann fällt raus, wenn du über einer bestimmten Punkteanzahl bist, dann laden sie dich halt zum Gespräch ein und dann hast du eine hohe Chance, dass es genehmigt wird. Und dann gibt es halt noch so ein paar Sachen mit Sprachtests und so, die du halt absolvieren musst und dann kannst du dahin. Tja. Also die haben halt klare Vorstellungen, die halt politisch festlegen, was sie für Leute haben wollen. Sie sehen halt irgendwie, wo sie Mängel haben und es wird halt erwartet, dass du dich vollständig integrierst. Du musst halt Englisch, Französisch, am besten beides sprechen. So, ne? Und zum Beispiel in Norwegen ist es ähnlich, da ist es auch so, dass die ganz klare Regeln haben, zu sagen, okay, das sind die Leute, die wir haben wollen. Wir haben einen Sprachkurs, der vom Staat finanziert, aber du musst dann halt nach 3 Jahren oder so, musst du halt eben auch Norwegisch sprechen können.
Eine echte Hürde übrigens.
Ach, ist nicht so schwer. Also Norwegisch ist eine Designsprache. Ne? Also die hatten da, nachdem Norwegen sich dann bildete, so hatten die ein ernsthaftes Problem, dass die Sprache so zersplittert war und halt so alle so ein paar Dialekte waren. Und dann haben sie sich halt so ihre Professoren hingesetzt und haben eine Sprache designen lassen, Nynorsk. Und dementsprechend ist die auch einigermaßen straightforward im Vergleich zu anderen Sprachen. Also jetzt nicht so wie, keine Ahnung, Baskisch oder so, wo du halt irgendwie so mit so völlig abstrusen
Konstruktionen.
Okay, jetzt kriegen wir bestimmt Kloppe von Maha, wenn wir weiter auf Baskisch gucken.
Aber Litauisch ist auch
haben wir nicht gemacht.
Schnell nee, raus.
Estnisch ist noch ein Problem zum Beispiel. Estnisch ist halt auch so eine Sprache, wo man, muss man schon wirklich wollen. Gut, aber jedenfalls, um auf den Punkt zurückzukommen, das Problem an dieser ganzen Debatte gerade ist eigentlich, dass ich nicht sehe, dass sie das und auch diesen rechten Bewegungen, diesen neurechten Bewegungen, dass ich nicht so richtig sehe, dass die dazu führt, dass es eine rationale Einwanderungspolitik geben wird. Also dass nicht dahin kommt, dass wir eine Einwanderungspolitik kriegen, und zwar in wirklich kurzer Zeit, die dazu führt, dass die Leute hierher kommen, die wir brauchen, um dieses Land weiter betreiben zu können, die nächsten 50, 100 Jahre, sondern dass es dazu führen wird, dass der allgemeine Eindruck bei Leuten, die wir eigentlich hier haben wollen würden, so als Land, ist irgendwie, diese Deutschen sind ausländerfeindlich, die werden immer ausländerfeindlich bleiben. Und eigentlich will ich da nicht hin, weil keine Ahnung, wann die wieder anfangen, irgendwie mit irgendwie Moscheen abbrennen. So.
Ja. Naja, das hängt schon auch von dem Land ab, von dem du kommst.
Klar.
Also es gibt auch, also wenn du hier zum Beispiel als Amerikaner oder Brite rumgehst, dann triffst du nicht auf viel Ausländerfeindlichkeit.
Also das hängt von deiner Hautfarbe
ab. Ja klar. Ja. Es gibt da auch noch die Sache, dass natürlich verschiedene Länder verschiedene Bevölkerungsdichten haben und dass Deutschland da zwar nicht sagen wir, mit irgendwelchen Stadtstaaten mithalten kann, aber wir sind schon im Europa-Vergleich relativ weit vorne.
Also, wenn du mal
kein Vergleich zu sagen wir Norwegen.
Nein, geh mal nach Brandenburg.
Na klar, in Brandenburg hast du weite Fläche.
Klar.
Nein, ich sage nicht,
das sind die Dörfer leer.
Ja, ich sage nicht, dass wir keinen Platz haben. Ich sage nur, die Bevölkerungsdichte pro Quadratkilometer ist von Deutschland schon. Ja, dann klappen sie ab. Aber der Punkt ist einfach, dass Einwanderung bei uns nicht so als was Gewolltes gesehen wird, sondern als was Geduldetes. Ja, dass man sagt, naja, wir machen mal eine Ausnahme, aber Leute reinlassen, ist eigentlich nichts, was hier so als Ziel gesehen wird.
Ja, muss man,
dass wir da was gewinnen.
Muss es aber, weil irgendjemand wird am Ende irgendwie unsere Exoskelette warten müssen, so wenn wir alt sind. So.
Man, ist halt irgendwie, man muss unseren Rollstuhl schieben.
Ne, ich hoffe, dass es dann kein Rollstuhl mehr ist. Ich will ein ordentliches Exoskelett haben, bitte nicht. Ja. Also,
eigentlich willst du so einen Gravitationsnegator haben.
Ich hätte gerne ein 3 Meter hohes Exoskelett mit ungefähr so, naja, so 500 PS, so wäre, glaube ich, ein angemessenes.
Bis dahin haben wir die Energieprobleme gelöst.
Hoffen wir doch mal. Da kommen wir noch später drauf, die Energieprobleme. Anyway, also der Punkt ist für mich, dass diese Debatte führt dazu, dass die eigentlich notwendige Debatte, nämlich die darum, dass Deutschland ein Einwanderungsland sein muss, wenn wir unseren Lebensstandard und unsere Infrastruktur aufrechterhalten wollen, dass die weiter vertagt wird. Und das ist eigentlich das Verbrecherische daran, dass eben diese Debatte nicht dahin führt, dass wir sagen, wir wollen gerne Einwanderungsland werden, sondern dass der Eindruck, den die Menschen da bekommen, die wir hier haben wollen, eigentlich ist, naja, also diese Deutschen wollen halt immer noch nicht und gehen wir halt woanders hin. Es gibt genügend Länder, die genau dasselbe demografische Problem haben und verstanden haben, dass sie Einwanderungsland werden sollen. Also die USA zum Beispiel haben das Problem nicht, ne?
Die USA haben eine ganz lustige Regelung. Das ist relativ schwer, da eine Green Card zu kriegen. Mhm. Aber eine der Möglichkeiten ist, dass du vorweisen kannst, dass du 1 Million auf dem Konto hast.
Gibt es interessanterweise in Deutschland auch.
Tatsächlich?
Ja, es gibt da so eine Investitionsklausel. Gibt es in anderen Ländern auch, in Bulgarien zum Beispiel, ist sogar billiger. Ich glaube, der billigste EU-Pass ist für 450.000 Investment zu kriegen und so eine Sachen. Also da gibt es, also man kann sich...
Nee, du musst es ja nicht investieren, du musst es ins Land bringen. Also na ja, natürlich.
Nee, du musst es also, ja gut, aber gibt in allen...
Aber ich meine, die Idee, dass du quasi als Land daran Interesse hast, Millionäre anzuziehen, das ist schon eigentlich ein offensichtlicher Schritt, den eigentlich alle gehen sollten.
Na, also die spannende Frage ist halt eben, wenn wir uns angucken, wohin die Reise geht, so, dann sehen wir, dass dass Deutschland bisher die Globalisierungsvergleichweise gut überstanden hat, dadurch, dass wir hier immer noch Manufacturing haben. Hier werden immer noch irgendwie Industrieanlagen hergestellt und Maschinen und Werkzeugmaschinen und Autos und solche Sachen so. Also so Sachen, die die Chinesen bisher noch nicht bauen.
Na und durch die EU.
Ja.
Wir haben es halt geschafft, über die EU unsere Nachbarn zu kannibalisieren.
Ja? Na, wir haben uns dadurch einen Markt geschaffen, der vergleichsweise ähnlich groß ist wie die USA.
Und der sich nicht wehren kann. Die müssen unsere Scheiße kaufen, die können keine Strafzölle machen.
Na, die wollen auch nicht.
Und wir haben, wir haben verschiedene Tricks gefunden, wie wir die anderen EU-Staaten dazu bringen, uns unseren Scheiß abzukaufen.
Ja. Naja, gut.
Ich meine, also ich bin der Meinung, wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wären wir heute genauso Globalisierungsopfer.
Das Ding ist sicherlich so, ja.
Also wie kommt das denn, dass trotzdem im Fernsehen zumindest so aussieht, als wenn es ausländerfeindliche Hetzer, diese Regimes, wenn die eigentlich gar nicht generell ausländerfeindlich sind, sondern differenzierter?
Wen meinst du jetzt?
Na, also insbesondere den Wilders natürlich, aber auch der Sarkozy, der passt auch so ein bisschen mit seiner Roma-Ausweisung jetzt.
Ist national immer sehr verschieden. Also Niederlande ist ja an sich im Prinzip ein sehr tolerantes Land und die haben ja auch Kolonien. Die haben halt das Problem, dass bei denen über viele Jahre die ganzen Einwanderer gelandet sind, die alle anderen nicht haben wollten. Also die hatten auch praktisch keine Einwanderungspolitik und sie haben keine sinnvolle Möglichkeit, also keine sinnvollen Prinzipien gehabt, um die Leute zu integrieren. Und sie wollten sie auch nicht dazu zwingen. Es war halt schon, ist halt so ein Liberalismus-Ding so.
Aber das ist eigentlich lustigerweise bei den anderen Ländern mit Kolonien genauso. Also die Briten haben richtig viele Pakistanis und Inder.
Aber die sind ja auch, die haben zwar intern auch einen starken britischen Nationalismus so, aber dadurch, dass die schon so lange Kolonialmacht sind, und
Die haben das andersrum gemacht. Ne? Die haben nicht die Einwanderer zum Englischlernen gezwungen, sondern die haben noch, als es Kolonie war, die Kolonie zum Englischlernen gezwungen.
Ja.
Die Franzosen haben ein ähnliches Problem mit ihren Kolonien. Die haben auch zwar strenge Asylregelungen, aber wenn du aus einer Kolonie kommst, dann kannst du umziehen nach Frankreich oder war zumindest ja dann so.
In Niederlanden ist genauso.
Und da kommt das natürlich her, dass es eben in diesen Ländern große Bevölkerungsgruppen gibt aus den Kolonien jeweils und dass die, wenn die zusammen rüberkommen, dann auch das leichter haben, wenn sie hier sich zusammentun.
Das ist zwangsläufig so. Also kannst du das einfach extrapolieren, wenn du versuchst, in Berlin eine Wohnung zu finden und hast einen nicht-deutschen Nachnamen, hast du das einfach schwerer. Wenn du
dann findest du überhaupt nur in Wedding was.
Oder wie? Da findest du präzise genau da nur was, wo den Leuten die Häuser gehören, die halt keine Probleme mit nicht deutschen Nachnamen haben. Genauso ist es mit Jobs. Also das ist halt schon so, dass eben genau durch diese immanente Fremdenfeindlichkeit der Deutschen oder auch der Franzosen, jetzt schon so ist, dass diese Separierung befördert wird und dass sie im Alltag trotz irgendwie aller Integrationsbemühungen einfach da ist und halt irgendwie auch schwer zu reduzieren ist, wenn es halt nicht eine generelle Änderung der Ansichten darüber gibt, dass diese Leute uns im Zweifel unsere Zukunft finanzieren, wenn sie halt irgendwie einwandern. Das ist halt ein extrem schwieriges Thema. Das Problem ist halt am Ende, dass wir halt gerade wieder durch eine Rezession fahren und sich genau da halt diese Themen wieder hochkochen. Also man kann sich das genau angucken, so in dem Augenblick, wo es allen gut geht, interessiert sich niemand dafür, wie viele Ausländer im Land sind oder Menschen, die sich halt nicht in den Kulturkreis integriert haben oder nicht integrieren wollen. Sobald Rezession da ist und die Leute Angst um ihre Arbeitsplätze haben, ist das Erste, woran sie denken, naja, irgendwen könnte man noch rauswerfen, damit wir wieder mehr Arbeitsplätze haben. In völliger Verkenntnis der Tatsache, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis wir hier zu viel Arbeit haben und nicht mehr genug Leute. So, das wird nicht mehr so lange dauern.
Naja, Vollbeschäftigung. Ich glaube es ja nicht.
Naja, nee, das hat nichts.
Ich glaube, wir haben alles wegrationalisiert, was da. Wir haben nie wieder, wenn wir genug Arbeit
haben. Nein, ich denke, das hat nicht so viel mit Vollbeschäftigung zu tun, sondern einfach damit, dass der Anteil an, sagen wir mal, Dienstleistungsgeschichten, gerade auch im medizinischen Bereich, ne? Also wenn du mal neulich mal wieder beim Arzt warst, so die Schwestern, die da irgendwie rumlaufen, sind also irgendwie alles Ukrainerinnen oder...
Das will ja auch niemand machen hier, ne?
Genau,
das will
halt niemand machen.
Und kriegst du auch nicht genug Geld für, um da richtig von leben zu können.
Präzise.
Also wir hatten noch eine These hier aufgestellt, die wir noch diskutieren wollten, nämlich ob das vielleicht inhärent aus der Globalisierung folgt, diese Fremdenfeindlichkeit. Also nicht nur aus der Rezession, sondern einfach generell aus der Globalisierung, dass man die ganze Zeit mit irgendwelchen ausländischen Gütern umgeben ist. Gut, die haben hier natürlich dann versuchen, teilweise eine deutsche Marke zu haben, aber das ist ja schon auffällig, dass überall Made in China draufsteht und vielleicht sorgt das auch für so ein bisschen Abstoßung, dass man das Gefühl hat, ich bin umzingelt, ja, was ja nicht so der Fall ist, wenn man nur inländische Güter um sich rum hat. Wie ist denn da vom Unterschied her DDR zur Bundesrepublik? Das ist ja weniger ausgeprägt gewesen in der DDR. Gab es da mehr oder weniger Fremdenfeindlichkeit? Ich meine, da ging es den Leuten ja auch.
Das ging allen gleich schlecht. So.
Ja, eben, aber ich meine, das...
Und die, also es war so, dass der...
Ist das eher Level-triggered oder Edge-triggered? Also ist es so, die Rezession, dass es dir schlechter als gestern geht oder ist es, dass es dir insgesamt schlecht geht?
Also die Fremdenfeindlichkeit in der DDR war immer sehr punktuell, nämlich da, wo es halt mal Ballungen gab. Wir hatten im Osten primär größere Gruppen Ausländer aus Vietnam, aus Mosambik und aus Angola und aus Kuba. Das waren so die vier großen Gruppen, die hier im Rahmen von irgendwelchen Arbeitsaustauschabkommen hergeholt wurden. Und zum einen sollten die in der Wirtschaft arbeiten, teilweise auch für einigermaßen, selbst für Ostverhältnisse, erbärmliche Löhne, was für die wiederum okay war, weil bei ihnen zu Hause noch viel beschissener war als in der DDR, also viel beschissener. Und der zum anderen war auch so ein, na, diese Solidaritätsgeschichte, Solidarität mit den Entwicklungsländern, war unter anderem auch, dass man denen Sachen beigebracht hat. Viele von denen haben hier studiert so und auch gut Deutsch gelernt.
Gab es da so einen Neid? Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg?
Das war, glaube ich, primär so ein, die nehmen uns die Frauen weg, Neid. So,
ach.
Weil die, also gerade gegenüber den Afrikanern, weil das schon, die waren halt exotisch so, ne? Also war halt schon sehr deutlich. Das waren die Sachen, wo am meisten so getriggert wurde als, ja, Auslöser von, wenn es mal so Ausbrüche gab. Die Stasi war da immer halt hart hinterher, also das war nicht so, dass das dazu, also dass die das quälen haben lassen, sondern die haben da immer ziemlich brutal aufgeklopft. War aber schon durchaus ein Trigger für das Erstarken der DDR-Neonazi-Szene, so die sich dann so in den 80ern bildete. So, und was die Stasi überhaupt nicht verstanden hat, weil wir waren ja der antifaschistische Staat und also das antifaschistische Deutschland und dass es dann plötzlich Neonazis gab, das war für die völlig unverständlich. Naja, also diese These mit den Waren finde ich interessant. Also ich kann die jetzt noch nicht so ganz nachvollziehen, aber ich glaube, diese inhärente Angst, dass hier bald nichts mehr zu wirtschaften sein wird, weil sowieso alles nach China geht, die kann da durchaus mit zu tun haben. Also vielleicht nimmt das natürlich dann ab, wenn der Transport von dem Zeug hierher irgendwie schwieriger wird, wenn halt die Globalisierung wieder so ein bisschen sich runterfährt.
Da haben wir auch noch was zu später.
Ja.
Erst machen wir hier noch die Amis.
Die Amis,
ja auch eine konservative
diese Tea Party-Geschichte, ja. Wobei, ja, wenn
man... Das ist nur teilweise Ausländerfeindlichkeit. Das ist eher so ein... Also die Amerikaner haben so ganz witzige Sache. Die haben ja auch einen Bundesstaat, wie wir. Und sie haben auch einzelne Bundesländer. Und da gibt es immer die Idee quasi, dass die Bundesländer, also das ist ja hier teilweise auch so, zum Beispiel hat die bayerische Verfassung noch so ein, noch die Todesstrafe drin, aber das wird halt von der Bundesverfassung negiert. Ja. Ja, aber also das gibt es auch in Amerika und deswegen ist die Bewegung von den Konservativen meistens, gibt den Ländern mehr Macht, weil dann die einzelnen Länder, also der Bundesstaat ist ja immer so eine quasi eine Mittelung aus den Werten aller. Mhm. Und da gibt es dann eben keine wirklich radikalen Regelungen. Mhm. Die gibt es nur in Bundesländern wie, sagen wir, Arizona oder Texas. Und deswegen sind die Konservativen immer darauf aus, den Ländern wieder mehr Macht zu geben und dem Bundesstaat weniger. Und das ist quasi deren Argumentation. Und in Arizona sieht man ganz gut, was daraus werden kann. Das ist ja gerade die Vorderfront der Ausländerfeindlichkeit in Amerika. Wobei die eben auch nah an Mexiko sind.
Das war dieses Land, wo es mittlerweile verboten ist,
Wasser in der Wüste liegen zu lassen. Genau, das gibt so eine humanitäre Bewegung, die lassen Wasserflaschen in der Wüste liegen, damit die Einwanderer nicht verdursten auf dem Weg.
Durch
auf
die Wüste. Flucht,
genau. Und das ist, da gibt es jetzt offiziell Polizisten, die danach suchen und die Leute dann aus dem Verkehr ziehen, wenn du dabei erwischt wirst, wie du da Wasser auslegst.
Das gilt dann gleich als Unterstützung des Menschenhandels oder so weiter.
Genau. Also das ist schon relativ heftig. Und da sieht man, dass so ein Bundesstaat, auch wenn wir in Deutschland haben ja ein ähnliches Problem, aber uns fehlt so ein bisschen die Perspektive darauf, dass es eigentlich eine gute Sache ist, so eine Bundesregierung zu haben. Weil wir haben ja auch verschiedene Werte in Deutschland. Ja? Wenn wir hier alle eine bayerische Verfassung hätten, das wäre ja schon nicht so witzig.
Wobei der...
Wenn die einzelnen Länder machen könnten, was sie wollen. Ja?
Wobei natürlich weniger die Verfassung ist, als... wiederum die kulturellen Gegebenheiten und Geflogenheiten. Von so einem bayerischen Bergdorf kann man sich
in Berlin... Da wirst du mal eben gefedert.
Kann man sich in Berlin immer schwer vorstellen, wie es da so ist. Oder?
Also, will man vielleicht auch nicht.
Naja, die, trotzdem...
Aber es ist eben auch trotzdem eine konservative Bewegung, diese Tea Party, und deren Hauptziel ist tatsächlich die Entmachtung der Bundesregierung. Ja, in Amerika.
Damit sie sich wieder mehr...
Damit jeder seine einzelnen faschistischen Sachen durchziehen kann. Mhm. Und dann kann sich nämlich auch eine Mehrheit bilden, wenn sagen wir, Arizona jetzt vorangeht und gegen mexikanische Einwanderer vorgeht. Und wenn die anderen Länder anderen Bundesländer an der Grenze zu Mexiko das auch machen, dann ist ja quasi Fakten geschaffen. Und das sind auch genau die Bundesländer, die in Amerika am meisten was gegen die Mexikaner tun wollen. Ja, das sind die eine Grenze dahin haben.
Ja, Mexiko, ne? Ist ja auch so eine.
Ja.
Da passiert ja gerade so einiges. Also, was wir ja gerade sehen, ist, dass der Drogenkrieg, den die da ausfechten, eskaliert ja immer weiter. Also, wird da irgendwie jede zweite Woche oder so, wird da einer von den großen Drogenbossen festgenommen. Man fragt sich so ein bisschen, was sie jetzt anders gemacht haben.
Dass das ist so ein bisschen wie Bin Laden, fand ich. Da hieß es eine Weile lang auch, sie haben die rechte Hand Bin Ladens verhaftet. Und dann ist so, naja, dann kann es ja nicht mehr lange dauern. Und so eine Woche später, wieder die rechte Hand Bin Ladens verhaftet, wo man sich dann irgendwann fragt, ja, wie viel gibt es denn davon? Ja,
na gut, in Mexiko weiß man relativ genau, wie diese Kartelle funktionieren und wer, also wie die Strukturen da aussehen. Das ist nicht so undefiniert wie bei Al-Qaida, weil, also da ist die ganze Geschichte halt sehr detailliert bekannt. Also es gibt da zum Beispiel eine dieser Gruppen, die heißt da Los Zetas. Die ist eine sehr spannende Gruppe. Und zwar waren die Zetas eigentlich eine Sondereinheit der mexikanischen Polizei. So was Ähnliches wie bei uns, so die GSG 9.
Ach du Scheiße.
Und die haben sich selbstständig gemacht? Richtig hoch ausgebildet mit irgendwie Special Techniques und Waffen und Taktiken und solche Sachen. Und die haben sich dann irgendwann kollektiv mit dem Staat überworfen und haben ihr eigenes Kartell aufgemacht, Los Zetas. Deren Führer... vom Staat ausgebildete, hochintelligente, hochtrainierte Polizisten waren, die dann losgegangen sind und irgendwie die anderen Kartelle da zum Teil irgendwie aus dem Markt gedrängt haben mit irgendwie brutalsten Methoden und irgendwie ihren üblichen Techniken. Die haben dann so richtig so filmreife Stunts gebracht, wie irgendwie so eine Kokainlieferung von den anderen übernehmen, so mit irgendwie 20 Mann hoch, irgendwie abseilen und Hubschraubern und irgendwie so, also halt so richtig fette Stunts.
Na, wenn du gut ausgebildet bist und ihn nicht an die Gesetze halten musst, dann geht viel, ne?
Geht viel, genau. Und auch die anderen Kartelle, die es da so gibt, sind relativ gut bekannt. Also da gibt es eine Menge Literatur und Presse drüber. Und insofern ist es ein bisschen anders. Aber was die jetzt da offensichtlich tun, ist nach und nach die momentanen Bosse dieser Kartelle verhaften. Und man fragt sich schon, was so ein bisschen anders ist jetzt. Auch noch dazu kommt, dass die Amis ja angefangen haben, die Grenze massiv mit Drohnen zu überwachen. Also
na, erst haben sie diesen Zaun gebaut.
Der war aber
auch ein Rohrkrepierer
von völliger Fehlschlag,
ja. Das war ein völliger Fehlschlag. Nicht nur, dass der natürlich mit mexikanischen illegalen Einwanderern gebaut wurde. Sondern dann gab es auch noch Rohstoffdiebstahl, weil der Zaun ja aus Stahl war.
Wie der?
Dann haben die Mexikaner den aufgesägt, aber nicht um durchzugehen, sondern um
den Stahl
zu verkaufen. Genau. Super. Und das Ganze da war also eine fette Teststellung von Boeing. Die haben da auch irgendwelche großen Überwachungstürme gebaut, aber es gab halt dann kein Budget mehr, um da Leute reinzusetzen. Also das war ein Fehlschlag vor dem Herrn. Und der nächste Schritt war irgendwelche Militia-ähnlichen Volksgruppen, die sich da tatsächlich hingestellt haben mit irgendwie selbst gekauften Sniper-Gewehren in die Wüste, um da auf die Leute zu ballern. Das ging auch ein bisschen durchs Fernsehen. Und dann hat die Bundesregierung angefangen, da denen zu sagen, dass es nicht erwünscht ist. Und dass sie da nicht einfach Leute abknallen dürfen, auch wenn es illegale Einwanderer sind. Und dann hieß es, naja, dann müssen wir halt Militär einsetzen, nicht? Und dann gab es erst irgendwelche Flugzeuge, die da geguckt haben, und jetzt eben Drohnen aus gewissen Gründen.
Ja, die Drohnen sind ja jetzt vom Department of Homeland Security. Und interessant ist ja, dass die Aufrüstung geht ja da massiv weiter. Also wenn man sich so, also man kann da so lustige Statistik machen, wenn man mal nach der Anzahl von Gunshops sucht in den USA. Also lass dir mal
vor. Sind alle hinter der Grenze.
In Google Maps halt mal Gunshop plotten und dann siehst du, die sind halt alle hinter der mexikanischen Grenze.
Und ja, nicht aus Zufall und auch nicht, um die Amerikaner zu bedienen
übrigens. Nee,
schon klar. Sondern deren beste Kunden sind die Mexikaner, die über die Grenze gehen, sich da bewaffnen. Mhm. Die Kartelle sind alle mit amerikanischen Waffen.
Wie jetzt der mexikanische Präsident so schön gesagt hat, der dann meinte, ja, wir haben da das Problem, dass wir direkt neben dem weltgrößten
Drogenkonsumenten sind.
Drogenkonsumenten direkt neben dem weltgrößten Waffenexporteur sitzen.
Und jeder will ihn Drogen verkaufen und alle wollen durch unser Fenster zu ihm.
Ja.
Also, da war wohl der Zensor pinkeln.
Da kann man schon ein paar Probleme kriegen. Ja, interessant. Also eigentlich war dieser Calderon doch eher so eine Ami-Marionette, dachte man bisher.
Ja, war er auch.
Genau. Ja.
Also der hat auch massiv Ärger im Inland, weil natürlich die Bevölkerung eigentlich den anderen gewählt hat. Da gab es auch riesige Wahlbetrugsvorwürfe und alles. Und ausgerechnet der hat jetzt die Schnauze voll. Ich denke mal, das ist mit vielen Puppen ist es ja so. Der, wie hieß dieser Drogenboss noch einmal, der mit dem Gesicht wie ein Ananas, den sie da in den 80ern hochgenommen hatten.
Gesicht wie ein Ananas?
Ja, der hat irgendwie einen üblen Aknefall gehabt. Ich habe den Namen vergessen. Aber
Neujäger,
genau.
Stimmt, den haben sie am Ende wieder eingeknastet. Mit ihren Special Forces.
Ja, der hat seine Haftstrafe abgesessen, aber sie haben ihn einfach nicht rausgelassen. Mhm. Das sitzt immer noch so.
Ja.
Das ist ganz großartig.
Naja, was die Amis jetzt tun, ist natürlich das als Gelegenheit benutzen, mal irgendwie alles auszuprobieren, was sie haben. Und die letzte Tendenz war es eben, Drohnen einzusetzen, um die Grenze zu überwachen.
Man muss es auch so ein bisschen als Technologie-Schweinezirkel begreifen, wie in der PC-Industrie.
Ja. Mhm.
Da kommen so viele Neuerungen raus noch bei den Drohnen, weil das eben eine neue Technologie noch ist. Dass du immer, sobald du die gekauft hast und wenn du dann ein halbes Jahr brauchst, bis die im Einsatz sind, sind die schon wieder veraltet. Gibt es die nächste Generation. Und dann musst du die irgendwo einsetzen, du hast die ja gekauft. Ja? Und deswegen werden plötzlich immer mehr Plätze gefunden, wo man nicht auch eigentlich eine Drohne einsetzen
könnte. Momentan kommen die Drohnenhersteller nicht hinterher mit Bauen. So, also die ist halt so, dass die sind auf irgendwie 2 Jahre hinaus ausgebucht mit ihren Fertigungskapazitäten. Und
aber das ist immer noch erstaunlich, was die da an Fortschritten noch einbauen. Also was die da an Optiken entwickelt haben, da legst du dich ja flach. Ne?
Ja. Und nun ist es ja so, dass die andere Seite, also die Kartelle, fangen ja auch an. So, die haben ja angefangen mit diesen Schmuggel-U-Booten. Und jetzt gab es die ersten Gerüchte, dass die Kartelle auch Drohnen einsetzen, um Koks über die Grenze zu fliegen.
Wir haben ein Gerücht gefunden, dass sie die Drohnen in Israel kaufen. Das konnten wir jetzt leider nicht
nachfinden.
Aber es gibt tatsächlich Fotos von Selbstbau-Leichtflugzeugen, also nicht wirklich Drohnen.
Mhm.
Aber so Ultraleichtflieger und die fliegen halt unter dem Radar.
Mhm.
Und der eine Artikel, den ich da gefunden habe, der hat gesagt, so ein Kilo Koks kostet in Kolumbien $1,700 und in Amerika kriegst du dafür 30.000.
Mhm. Das ist schon eine Gewinnspanne, mit der man arbeiten kann.
Das ist eine Gewinnspanne. Da musst du einfach nicht viele Kilos dabei haben, um mit einem Flug quasi das Jahr zu finanzieren. Ja, das Flugzeug abzuzahlen und davon leben zu können.
Ja. Also die Dinger unbemannt zu schicken, hat natürlich den großen Vorteil, dass da niemand drin sitzt, den man verhören kann. Ne? Das ist halt schon, also da finden sich dann sehr viel weniger Traces zurück zu der Organisation, die es losgeschickt hat. Und ich denke mal, dass das auch voll der Trend werden wird. Also wir werden, glaube ich, die ersten Drone Wars werden wir sehen an der Grenze zwischen Amiland und Mexiko, wo die sich dann halt gegenseitig anfangen abzuschießen, die Drohnen. Weil die, naja, wenn die Amis wissen, es ist eh eine Drohne, haben sie halt auch keine Hemmung, die abzuschießen. Ne? Also sie hatten ja auch keine Hemmung, die abzuschießen, wenn es irgendwie Flugzeuge waren, wie wir wissen, auch wenn irgendwie amerikanische Pastoren drin gesessen haben, das hatten wir auch schon. Ne? Also
Nee, also die letzten, die da noch bemannt fliegen, sind die CIA-Schmuggelflieger, von denen auch alle paar Jahre mal wieder einer runterkommt.
Wenn die nicht mittlerweile auch auf unbemannt umgestellt haben. Ja, also ich meine, mit so einem Global Hawk kannst du entspannt irgendwie nach Kolumbien zurück.
Tja.
Ja, diese Import-Export-Probleme sind natürlich, ja, die interessante Frage ist, wie lange es die halt noch geben wird. Also
wir, haben, wir haben hier die provokante These, dass die Globalisierung in 5 bis 10 Jahren eh vorbei ist, wegen Peak Oil unter anderem.
Ja, also haben ja gesehen, jetzt bei der letzten, also jetzt in der letzten Wirtschaftskrise, wo der Ölverbrauch ja wieder mal dramatisch gefallen ist, nachdem er irgendwie schwindelerregende Höhen erreicht hat und offensichtlich gegen das Fördervolumen gefahren ist, dass hinterher dieses gesamte Schiffsshipping und so und auch der Luftverkehr dramatisch eingebrochen ist. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen erklären, was eigentlich dieses Peak Oil ist. Peak Oil ist ja nicht die Idee, dass das Öl dann alle ist, sondern dass das täglich verfügbare Fördervolumen sinkt. Also dass die Menge an Öl, die täglich dem Markt zur Verfügung steht, sinkt. Was dazu führt, dass wenn der...
Oder beziehungsweise stagniert.
Oder stagniert.
Das reicht schon, wenn sie stagniert,
weil der Bedarf ständig steigt. Bei steigendem Verbrauch stagniert, wäre praktisch dasselbe, ja. Und die Auswirkungen davon sind natürlich, dass der Preis dann dramatisch in die Höhe schießt. Weil wenn der Markt unterversorgt ist und die Leute unbedingt Öl bekommen müssen, dann fängt der Preis etwas stärker an zu klettern als linear. Also der geht dann halt sehr viel mehr in die Höhe. Und wenn klar ist, dass es nicht mehr geht, also nicht mehr Öl da ist und anfängt die Wirtschaft wieder runterzufahren, geht es auch sehr viel schneller als linear. Und da gibt es diese interessante Theorie, die ich zuerst mal gesehen habe in unserem heutigen Buchtipp mit dem schönen Namen The Last Oil Shock, A Survival Guide to the Imminent Extinction of Petroleum Men von David Strahan. Der hat die Theorie, dass er sagt, naja, also die Menge an förderbarem Öl fällt so ungefähr linear. Das heißt, also wie so ein langsam nach unten gehender Strich, zumindest für eine Weile. Und das Wirtschaftswachstum verläuft ja immer so sinusförmig. Also so halt geht hoch und dann geht es wieder runter, dann geht hoch, wieder geht es wieder runter. Nur, dass diese Sinuskurve dann, wenn Peak Oil einsetzt und seiner Theorie nach hat es bereits eingesetzt oder wird in den nächsten Jahren einsetzen, geht diese Sinuskurve nicht mehr langsam nach oben wie bisher, sondern langsam nach unten. Das heißt also, dass es das tatsächliche Wirtschaftswachstum in Menge an Output und möglichem Output immer weiter fällt, aber nicht linear, sondern halt geht mal wieder hoch, bis die Wirtschaft wieder an die Menge des förderbaren Öls ranstößt, fällt dann wieder runter, weil irgendwie Wirtschaftskrise eintritt, wächst dann wieder hoch, aber in der Zeit ist die Menge des förderbaren Öls ja weiter gesunken.
Aber das ist eher so ein Sägezahn dann als ein Sinus, ne?
Ja gut, wie dann halt die Wirtschaftskurve läuft, ob das jetzt ein Sägezahn und Sinus ist, das hängt ja von verschiedensten anderen Parametern ab, aber die prinzipielle Erkenntnis ist eben, dass es genau so ein Pattern geben könnte. Insofern wird es interessant, wie jetzt die nächste Boom-Bust-Cycle-Geschichte aussieht und wie dann halt die absoluten Zahlen aussehen, die da hinten rauskommen.
Naja, also die interessante Idee daran ist ja, dass es schon passiert. Ja, man kann ja, erstens konnte man sehen, als die Sowjetunion geplatzt ist, wie deren Industrievolumen in den Keller ging. Und wir haben das ja benutzt zum Spekulieren. Ja? Wir haben ja gesagt, diese CO2-Emissionshandel-Scheiße, die basiert ja auf der Idee, dass die Russen viel mehr Industrie hatten. Deswegen basieren ja auch die Zahlen im Vergleich, wozu wir senken müssen, sind alle von irgendwie 1990 oder so.
Ja.
Und da ist ja die Idee, dass man einfach unseren Firmen mehr Zertifikate gibt, als sie brauchen, und sie verscheuern das dann nach Russland. Ja. Also die Idee, dass quasi, wenn so ein Markt implodiert, dass es dann ruckartig ganz tief nach unten geht und dann wächst es wieder eine Weile und dann platzt es wieder, das kann man A, an Russland sehen, und zweitens, unsere aktuelle Rezession lässt sich so auch erklären.
Mhm. Ja?
Und das ist eine Sache, die man sich mal durch den Kopf gehen lassen muss.
Also die spannende Frage ist ja, was passiert denn dann? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, nehmen wir an, die Theorie ist wahr. Interessanterweise geht die Bundeswehr auch davon aus, da gab es diese Peak-Oil-Studie der Bundeswehr,
die es sogar bis in den Spiegel geschafft hat.
Die es bis in den Spiegel geschafft hat und die doch relativ deutlich sagt, was da noch so zu erwarten ist, nämlich nicht viel. Die Frage ist, wo liegen denn halt eben genau die Schwachpunkte? Und eines der Dinge, über die wir ja gerade gesprochen haben, war Shipping, also Güter durch die Gegend bewegen. Und wenn man sich so anguckt, wie die Volumina sich entwickelt haben in den letzten 2 Jahren, die sind halt dramatisch gefallen, was man halt...
Also dramatisch, die Zahl ist, dass die auf unter 5% gefallen sind. Das muss man sich mal vor Augen halten. Da stand fast die gesamte weltweite Shippingflotte stand kurzfristig still.
Weil niemand mehr shippen wollte.
Das war sogar so, dass du kostenlos Sachen shippen konntest. für eine Weile. Also unglaubliche Zustände. Und es gab da Fotos von den ganzen, von den Flotten von Riesenschiffen, die vor Singapurs Küste rumstanden. Mal sehen, ob ich die auch noch hier als Link finde. Also aber also das war ein richtig brutaler Zusammenbruch. Das war so, dass die ersten Werften zugemacht haben, weil das so aussah, als bleibt es jetzt so. Ja?
Also der Grund,
das hat sich aber relativ schnell wiederholt jetzt.
Der Grund dafür war ja, dass die, also nicht, dass die Transportkosten so hoch waren. Das war sicherlich ein Grund, weswegen es dann irgendwann anfing, langsamer zu werden. Aber dieser Absturz kam man ja daher, dass niemand mehr Handelskredite vergeben wollte. Handel funktioniert ja in der Regel so, dass man Sachen auf Kredit kauft in China, die dann hier teuer verkauft und dann den Kredit wieder zurückzahlt. So normale Handelsfinanzierung. Also Letter of Credit ist da so ein Terminus, den kannst du mal, kann man nachgucken. Der funktioniert halt so, dass man schließt den Kaufvertrag und der Kunde sagt zu seiner Bank, hier bestätige mal bitte dem, dass genügend Geld da ist. Und dann geht man mit dem Zettel von der Bank des Kunden zu seiner Bank, bekommt den Kredit für die Vorfinanzierung der Ware und dann wird hinterher, wenn die beiden Kredite gegeneinander verrechnet und die Ware geliefert, gegen die Differenz. Und niemand wollte mehr diese Letter of Credit ausstellen, weil keine Bank die anderen mehr getraut hat.
Was also um mal zu visualisieren, wie leer die Containerschiffe waren, es gibt tatsächlich mehrere Fälle, wo Firmen einfach ihre Ware da nicht abgeliefert haben, weil sie das Schiff eh für nichts anderes gebraucht haben und weil der Warenpreis, insbesondere bei Öl ist es passiert, aber auch bei Weizen, die haben einfach gesagt, naja, wenn ich das Schiff jetzt hier ein Jahr stehen lasse, also schon in einer langfristigen Größenordnung, wenn ich das Schiff mit dem Öl jetzt hier ein Jahr stehen lasse, dann kostet es bestimmt mehr als jetzt. Und dass das überhaupt in Erwägung gezogen wird, das sagt ja schon einiges über den Markt aus.
Ja, wir hatten noch mal ein bisschen uns angeguckt, womit werden eigentlich diese Schiffe durch die Gegend gefahren? Das ist ja auch immer eine interessante Frage. Und das ist eine ganz gruselige Angelegenheit. Also so ein Handelsschiff oder auch so ein Containerschiff oder Tanker, die fahren mit sogenanntem Schweröl. Und Schweröl ist kurz gesagt das, was unten übrig bleibt in der Erdöldistille, nachdem der ganze Rest, den man sonst benutzen kann, raus ist. Also das ist halt so kurz über Straßenteer. Und
man soll vielleicht kurz erklären, wie so ein Teil funktioniert.
Wie so eine Erdöldistille funktioniert.
Genau, also das ist so eine Art Hochofen, ne?
Nee, ist kein Hochofen, es ist halt ein senkrecht stehender großes Rohr. Und in dem verschiedene Temperaturzonen sind und die Erdöl wird ja gecrackt. Also da werden halt über eine Reihe von chemischen Cracking-Reaktionen werden aus den Kohlenwasserstoffen kürzerkettige Kohlenwasserstoffe abgespalten, die dann halt verwendet werden können. Das sind so wie Benzin oder Ethan oder halt Diesel. Und die schweren Sachen, die halt sich nicht wirklich gut cracken lassen, die bleiben halt unten übrig. Ganz unten bleibt das übrig, was am Ende dann
in den Straßenbau kommt.
Und so direkt darüber ist Schweröl. Das ist halt eine extrem zähflüssige, super schwarze, stinkende Pampe, die man, damit man sie überhaupt pumpen kann, erstmal auf 50 Grad erwärmen muss. Das heißt, sie müssen diese Tanks, in denen sie das Zeug bewegen und so, müssen sie halt erwärmen. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, als wenn man Straßenteer verbrennt. Ja? Also so ungefähr so der Grad von Leckerheit, den findet man da so.
Naja, eine Sache, die man vielleicht erwähnen muss, wenn wir alle bleifreies Benzin tanken, das heißt, dass das Blei runtersickert. Das ist ja nicht weg oder wird irgendwo eingegraben, sondern es landet dann genau in diesem Schweröl und wird von den Schiffen verballert.
Ne? Nee, das bei dem Schwefel ist das der Fall. Das Blei ist ja ein Additiv, was später dazugesetzt wurde.
Beim Schwefel ist
ja, das okay. Genau, richtig. Also nicht das Blei, sondern der Schwefel. Und der Schwefel landet in der Tat tatsächlich in diesen Schwerölen. Und die bestehen dann teilweise so aus 2-3% Schwefel. So, also richtig so super ultra widerlich. Ja, und damit werden unsere Container durch die Gegend gefahren. Und das Zeug ist halt auch vergleichsweise billig, weil halt fällt halt ab so, ne? Und wird halt auch in gigantischen Mengen verbrannt. Also die, was hattest du für eine Zahl?
Also ich hatte da einen Artikel gefunden, da heißt es, das größte Containerschiff der Welt, die Maersk irgendwas, die verbraucht, also die pumpt so alleine so viel Schadstoffe in die Luft wie irgendwie 30 Kleinstaaten zusammen, die drei wenigsten. Und das ist schon ein Fenster. Ja. Und nun ist es ist so, dass diese Containerschiffe hauptsächlich in internationalen Wässern fahren. Das heißt, Umweltschutzgesetze der einzelnen Länder betreffen die auch.
Die interessiert dann niemanden
auf Hohensee. Genau, das heißt, also es ist so, dass die Schiffe dann, dass einzelne Länder angefangen haben und gesagt haben, allein das Stück Land oder das Stück See, wo die durchfahren, um ihren Kram abzuliefern bei uns, allein was die da für Verschmutzung machen, das betrifft uns schon so stark, dass wir da was tun müssen, haben die USA zum Beispiel gesagt. und arbeiten gerade an einem Gesetz, oder ich weiß nicht, ob es schon durch ist, wo es dann hieß, naja, dann wird halt auf hoher See umgeladen. Das heißt, da kommt dann so ein kleines Frachtschiff und fährt quasi von dem in internationalen Wässern bleibenden Stinker die Container zum Land. Also unglaublich, nur um diese Schadstoffe fernzuhalten.
Also diese Diskussion, weil da gab es ja verschiedene Optionen, im Economist war ein interessanter Artikel, wo es unter anderem darum ging, den Ärmelkanal und die Ostsee und so, die Zulieferung zu Europa schadstoffärmer zu kriegen. Und da war es so, dass sie da Optionen diskutiert haben. Eine war, dass sie in die Schiffe einen zusätzlichen Tank einbauen, wo sie richtigen Diesel reinmachen, also weniger dreckiges Zeug, wo sie dann die letzten paar hundert Kilometer mitfahren können. Die zweite Option war dann einen Filter, also Filter einzubauen. Nur sind so eine Filter, kosten halt im Betrieb auch Energie und müssen gewartet werden und gereinigt werden und dergleichen Dinge mehr. Und deswegen wurde dann vermutet, dass die Schiffe dann halt genau an der 50-Meilen-Zone, was auch immer sie da
Filter installieren,
ist, dann wird dann halt der Filter eingeschaltet und sobald es wieder raus ist, wird der Filter wieder ausgeschaltet. So würde vermutlich schon dazu führen, dass zumindest in der Nähe des Landes die Belastung sinkt, aber sicherlich nicht
zu mehr. Wir haben es ja halt mit einem gemeinsamen Ökosystem zu tun. Man kann sich überlegen, wie hilfreich unsere Energiespar- und Umweltschutzaktionen hier auf dem Land sein können, überhaupt nur, wenn wir da auf hoher See sowas dulden.
Ja, die spannende Frage ist ja dann auch, was passiert denn wirklich, wenn das Öl knapper wird? Also wenn man sich mal so, ist ja nicht nur Öl, sondern auch Erdgas, wenn man sich so anguckt, wo es überall drinsteckt, das war, wie gesagt, in unserem Buchtipp, wird das auch sehr schön erläutert, dem Last Oil Shock, sehr empfehlenswertes Buch, sollte man dringend mal lesen. Die Landwirtschaft beruht auch zu 90% auf Erdöl und Erdgas. Das heißt also, der Dünger wird aus Erdgas gemacht, also alles, was wir heutzutage in unsere Felder rein düngen, 95% davon wird direkt aus Erdgas hergestellt. Und alles, was wir an landwirtschaftlichen Maschinen haben, wird mit Erdöl, also Diesel befüllt.
Und auch der Transport der Ware ist natürlich.
Und der Transport der Ware. Und es gab ja dieses drastische Beispiel mit Nordkorea, wie stark bei denen die Ernte eingebrochen ist, nachdem sie kein billiges russisches Erdöl mehr bekommen haben.
Kuba genauso.
Kuba war genauso ihr Problem, ja.
Also Kuba ist fast gestorben daran, weil sie natürlich auch noch ein Embargo gegen sich haben und Probleme hatten, Öl von woanders zu importieren, weil die USA haben ja die Vorstellung quasi, wenn sie ein Embargo gegen Kuba machen, dann darf auch sonst kein Land mit Kuba handeln und haben dann quasi gedroht, wenn eine deutsche Firma mit Kuba handelt, dass dann andere deutsche Firmen oder von der deutschen Firma in Amerika die Kunden gepfändet werden und so eine Sachen.
Diese nationale
Sippenhaft, ja. Kuba hat ein echtes Problem gehabt deswegen und die haben ihre Landwirtschaft revolutioniert, als sie einfach mussten. Da habe ich hier auch einen Link, den ich in die Linkliste tun werde. Da gibt es eine schöne Dokumentation zu. Da sieht man eben, wie die angefangen haben, sich zu überlegen, wie man mit weniger Dünger klarkommt oder am besten ganz ohne Dünger. Und haben die Produktion von den Nahrungsmitteln auch näher an die Bevölkerung gekarrt und haben sich da so Kollektivsachen überlegt. Und die haben es geschafft von, ich glaube, die Metrik war irgendwie pro Kilo Nahrung, wie viel Liter Öl du brauchst. Und sie hatten am Anfang irgendwie 20 Liter Öl pro Kilo Nahrung und danach waren sie ein Kilo Nahrung zu irgendwie ein Zehntel Liter Öl. Also sie haben echt aus Not ihr System revolutioniert und exportieren es inzwischen auch, ihre Ideen, wie man, also die haben nicht nur ein Feld zum Beispiel, sondern die haben so eine Art Sägezahn-Racks, um die Sonneneinstrahlung zu maximieren. Und also die haben sich da ganz clevere Sachen ausgedacht und ich denke mal, von da werden wir noch viel lernen können, wenn uns das auch alle betrifft mit dem
Ölknappheit. Wie sind die, haben sich die absoluten Mengen entwickelt? Also sind die noch in der Lage, mit den Flächen die Bevölkerung zu ernähren? Oder, also
ja, gerade so.
Also, aber das heißt aber, die Erträge pro Hektar sind auf jeden Fall eingebrochen.
Ja, tierisch.
Ja.
Natürlich. Also ich meine, ohne Dünger hast du erstmal ein generelles Problem.
Ja.
Ist ja auch nicht nur Dünger, sondern auch sowas wie Pestizide, besteht aus Kohlenwasserstoffen und wird aus Öl hergestellt. Und da gibt es viele Probleme. Aber ich meine, die Botschaft ist, dass Kuba es schafft, sich selbst zu ernähren, auch wenn sie praktisch kein Öl haben, was sie da verbrauchen können.
Ja.
Das heißt, es geht. Ja, das ist schon mal ein Silberstrahl der Hoffnung.
Ja, na gut, der Punkt für uns, also für Deutschland wäre ja nicht, dass es kein Öl mehr gibt oder kein Erdgas mehr gibt, sondern dass es nur sehr teuer wird. Das heißt also, die Incentivierung, den Einsatz zu senken, ist auf jeden Fall da. Also, aber das bedeutet halt am Ende, dass halt die Leute, die nicht damit leben können, dass ihre Nahrung teuer wird, für die wird es halt echt hart. Und,
naja, immerhin können wir von Kuba lernen, dass es überhaupt geht, dass man sich selbst ernähren kann. Also ich denke,
zumindest in dieser Klimazone.
Selbst, genau, das stimmt von natürlich. Kuba. Ja, na gut, inwieweit das übertragbar ist auf unseren Landbau, das werden wir dann sehen.
Aber der interessante Punkt ist natürlich vor diesem Hintergrund, dass jetzt die Zockerei mit landwirtschaftlichen Produkten losgeht. Ne? Also das wäre eine spannende Frage, ob es da einen Zusammenhang zur absehbaren Erdölknappheit gibt.
Das ist nicht klar. Also es gibt gerade einige Sachen, wo das Zocken losgeht. Wir haben ja mal zwei rausgesucht. Die erste war, dass ein mysteriöser Spekulant den gesamten Kakaomarkt Europas leer gekauft hat an einem Tag. Und zwar war das, wann war das? Am 17. Juli ist hier die Meldung.
Das heißt, der hat allen Kakao?
Der hat einfach allen verfügbaren Kakao gekauft. Und die Märkte sind normalerweise schon in der Lage.
Ah, und der interessante Punkt war, was der da offensichtlich tut, ist eine klassische Market Cornering zu fahren. Weil
Spekulation natürlich, ne?
Er besteht halt nicht. Also ist normalerweise ist es so, wenn du halt Futures auf so Kakao kaufst, dann verkaufst du die am Ende. Und was der aber tut, ist, der besteht auf physischer Lieferung.
Das erinnert so ein bisschen an Porsche und VW, ne?
Ja, der will den Kakao haben. Und das ist halt genau der klassische, also wie im alten Chicago, da machen wir einen Buchtipp in einer späteren Sendung, da gibt es ein großartiges Buch dazu, wie sich halt diese ganzen Spekulationsmethoden in Chicago entwickelt haben mit den landwirtschaftlichen...
Mit den Mobstern.
Nee, mit den Landwirtschaftsprodukten, wie sich da diese Futures entwickelt haben. Und eine klassische Methode, da Geld zu verdienen in kurzer Zeit, ist so ein Market Cornering. Das besteht darin, dass du halt unter der Hand möglichst viele Futures kaufst auf einen Stichtag und dann auf physischer Lieferung bestehst. Und da alle anderen sich aber auch nur mit Papier eindecken können, können sie am Ende nicht liefern und müssen irgendwoher zu Mondpreisen Kakao kaufen oder was auch immer gerade die Market Corner ist.
Also man soll vielleicht erklären, normalerweise der absolute Großteil des Marktes, eigentlich alles,
ist Spekulation.
Ist reine Spekulation. Ja. Da sieht nie jemand überhaupt irgendwelchen physischen Kakao. Mhm. Und diese ganzen Optionstradereien, die basieren auch auf der Annahme, dass die meisten nie eingelöst werden. Und das ist nur so ein Restrisiko quasi, dass jemand tatsächlich von dir fordern könnte, dass du das einlöst.
Und es gibt also zum Beispiel eine Chicagoer Warenterminbörse, gibt es für den physischen Markt mittlerweile eine separate Marktabteilung. Die ist nur 10% so groß wie die Zockerabteilung.
Na klar.
So, und jetzt hinzugehen und zu sagen, ich will dann am Ende sehen. So.
Das bringt viele Leute echt in die Bredouille.
Das bringt die echt in die Bredouille.
Und das gab es auch genau, das war das Ding mit Volkswagen und Porsche, erinnerst du dich?
Mhm, als sie die Aktien denn haben wollten.
Genau, da hat nämlich Porsche die ganzen Optionsscheine gekauft und hat mehr gekauft, als es die eigentlichen Aktien gibt oder fast alle. Mhm. Und dann kam halt raus von VW, sind überhaupt nur so und so viel Prozent nicht im Staatsbesitz.
Mhm.
Und dann haben die plötzlich alle gemerkt, die Banken, die Optionen verkauft hatten, dass sie tatsächlich
liefern müssen.
Dass jemand das haben will und dass sie liefern müssen. Und dann gab es diese gar nicht. Und dann daher ist plötzlich der Aktienpreis verzehnfacht.
Ja, auf 1.000 Euro oder so.
Ja, völlig unglaublich.
Ja. Tja. Na, diese Zockereien gehen jetzt natürlich weiter. Also in Russland ist ja ein Großteil der Weizenernte ausgefallen. Die haben, ja,
weil es zu heiß war.
Haben dann, na, wegen den Bränden noch.
Genau.
Die haben ein Weizenexportverbot erlassen. Und das steht tatsächlich auch noch häufiger zu erwarten in Zukunft, dass Nahrungsmittelexporte eingeschränkt werden. Aus dem einfachen Grund, weil die Regierung weiß, wenn die Leute hungern, dann...
Das ist nicht gut für uns.
Ist so, dass aus vergangenen Revolutionen und ähnlichen Dingen weiß man, dass wenn 4 Tage kein Brot in den Läden liegt, dann stürzt die Regierung.
Das hat ja auch Gorbatschow wohl gesehen und deswegen ging das überhaupt los mit den ganzen Reformen.
Ja.
Also man muss vielleicht dazu sagen, dass Russland in den Top 3 der Weizenexporteure der Welt ist. Das heißt, wenn Russland...
Ja,
jetzt halt nicht mehr. Mhm. Aber wenn Russland dann sagt, wir haben dieses Jahr keinen Weizen, dann machen sich einige Leute am Markt natürlich Sorgen, na klar.
Ja, und dementsprechend entwickeln sich da gerade die Preise. Also naja, also
ich habe neulich mit so einem Farmer geredet, der mich da durch die Gegend gefahren hat, und der hat mir erzählt, dass also die Bauern in England haben unsere Bauern auch, dass man hat halt im Vorjahr legt man sich auf einen Preis fest für seinen Weizen.
Mhm.
Und er meinte, der Preis, den die da gemacht haben, die obere Charge, so den guten Weizen, da legt man sich im Vorjahr drauf fest mit Preis. Und der Preis davon liegt jetzt unter dem, was sie für ihren Scheißweizen, der nur in die Viehvermästung geht, auf dem Spotmarkt kriegen.
Krass.
Okay. Also da kann man schon echt ins Klo greifen mit diesen Spekulationen.
Tja, das ist eine krasse Nummer. Also diese Weizen-Spekulationen, also bisher war es ja eigentlich immer so, dass die Farmer gesagt haben, okay, wir legen uns rechtzeitig auf den Preis fest, damit wir wissen, was wir kriegen. So, ne?
Das kann auch in die andere Richtung, also voll zu deinen Gunsten ausgehen natürlich.
Ja.
Und dass es so krass ist, wie es jetzt gerade läuft, also die Differenz waren irgendwie so 20-30%, Das ist schon krass, natürlich. Mhm. Das haben die auch noch nie erlebt.
Ja.
Aber letztendlich, weißt du, wenn du das im Vorjahr dich auf den Preis festlegst, dann hast du auch Investitionssicherheit und weißt das so.
Ja, wahrscheinlich ist es besser zu wissen, was du bekommst, als sich dann darüber zu ärgern.
Wenn du da nichts kriegst,
mhm.
Verlust machst.
Na, vielleicht, wenn du clever warst, hast du noch irgendwie 20% zurückgehalten und nicht verkauft oder so.
Ja. Na, das also hängt halt auch von der Ernte ab.
Wenn es dir ja, stimmt, ja. Du musst ja wissen, was du dir leisten kannst, ja. Ja, also meine, mit den Russen ist ja ohnehin so eine interessante Geschichte. Also wir haben ja gerade den schon mehrfach erwähnt, dass sich Deutschland ja gerade auf einem expliziten Kuschelkurs Richtung Russland befindet. Und die, der Hintergrund dafür ist natürlich, dass sich Deutschlands Energie im Wesentlichen auf russischem Erdöl stützt, so zu 30% etwa. Das heißt also, wir sind da halt schon in einer Abhängigkeit, die nun natürlich auch politische Folgen zeigt. Also jetzt hatten wir schon mal erwähnt, die zu erwartenden neuen Einreiseregelungen und Visumsbestimmungen. Die Geschichte jetzt mit der Schröder-Pipeline Nord Stream und der Joschka-Pipeline, die dann dazu dienen soll, wiederum die Abhängigkeit von den Russen zu senken, sind nun ja doch die großen...
Nee, Moment.
Doch.
Eigentlich, also da ist auch Russland beteiligt an der Pipeline.
Und, ist das so?
Ja, und da geht es unter anderem darum, dass wir gesagt haben, alternativ könnten wir doch Öl über die Türkei aus Afrika kaufen. Und deswegen haben wir da jetzt eine Pipeline hin. Die Russen sind ja nicht blöd, die sind an allem beteiligt, wo wir, also am Ende verdienen die vielleicht an dem Erdgas nichts, aber an der Pipeline.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Naja, also meine gut, also Russland ist natürlich ein sehr faszinierendes Thema. Also Putin hat ja irgendwie in den letzten Wochen ja wieder einige seiner spektakulären Stunts abgeliefert mit den Geschichten und der positioniert sich ja so offensichtlich als nächster Präsident, um die Frage ist halt, ob er eine Rochade macht mit WDF oder ob es da wieder noch völlig andere Überraschungen gibt. Cool fand ich ja diesen Spruch, den er da gebracht hat. Der saß bei irgendwelchen Babuschkas da auf dem Dorfe und hat sich mit denen unterhalten und dann wurde er gefragt, irgendwie, ob er dann jetzt irgendwie der nächste Präsident wird. Und er sagt, naja, also man kann natürlich irgendwie sein Leben damit verbringen, am Ufer des Flusses zu sitzen und das Wasser vorbeifließen zu sehen oder man kann irgendwie das Heft des Handelns in die Hand nehmen und was tun. Und sie kennen mich
kann ja. Kann man auch direkt eine Hymne draus machen
eigentlich. Sie kennen mich ja und sie wissen, was ich dann tun werde. So. Ja, die spannende Frage ist halt, ob er tatsächlich in der Lage ist, mit WDF abzuservieren, weil die momentane Machtkonzentration, also die Machtkonstellation in Russland sieht ja so aus, dass es so drei große Säulen gibt. Es gibt zum einen das Militär, zum anderen gibt es so die Geheimdienstfraktion, also die
FSB.
Nicht nur, sondern auch die Leute, die aus dem Ex-KGB kamen und dem zu diesen Strukturen gehören und die Wirtschaftsunternehmen gegründet haben, die dazu gehören und so. Und die sind unter einem stellvertretenden Ministerpräsident so eingeordneter. Und dann gibt es halt die Medvedev-Gruppe, das sind die sogenannten Siviliki. Das sind so vorwiegend aus St. Petersburg stammende, Ex-Oligarchen und so Leute, die halt einfach der Wirtschaft machen wollen, die noch relativ demokratisch gesinnt sind. Wenn man sich so anguckt, was damit wieder so twittert, so, der ist ja durchaus zumindest bemüht, irgendwie das Image eines demokratischen Rechtsstaates so ein bisschen zu vermitteln. Der Twitter ist durchaus lustig. Und die Frage ist jetzt halt, wenn er mit WDF absolviert, dann würde das heißen, dass genau diese doch recht starke Machtgruppe nicht mehr vertreten ist.
Also es gab ja schon eine Ansage, dass sie ein Gentleman Agreement machen und dass nur einer zur Wahl antritt.
Was also, dann heißt, dass da also wahrscheinlich
noch wahrscheinlich
eine Rochade bauen, ja. Ja.
Vermutlich.
Also wäre wahrscheinlich das Schlauste so.
Also der Medvedev ist ja auch ganz gut angekommen eigentlich. Also
ja, erstaunlicherweise. Am Anfang hatte er so eine...
Am Anfang dachte alle, was ist das denn für eine Marionette? Aber eigentlich
ist das ganz gut. Machte doch irgendwie seinen Job da offensichtlich ganz gut, ja. Da gab es auch diese Geschichte jetzt mit den Domains von Putin, ne?
Genau, also es gab so eine Organisation, die unter anderem golf.ru betreibt, kümmert sich da offenbar um die Wahlkampfdomains auch. Und die haben sich jetzt eben Putin 2012 geholt, aber eben nicht Medvedev 2012.
Ja, verstehe.
Und da hieß es dann, das heißt doch bestimmt was. Und dann alle so, nein, denkt euch da mal nichts bei.
Früher gab es doch auch diesen Job des Kreml-Astrologen, der dann halt da irgendwie angeguckt hat, auf welchen Parteifotos wer in der ersten, zweiten, dritten Reihe steht und irgendwie daraus gedeutet haben, wer jetzt irgendwie dann wieder in der Konstellation da irgendwie auf oder abgestiegen ist oder in Ungnade gefallen ist und irgendwann haben sie dann gemerkt, dass da Leute rausgefotoshoppt wurden, also nicht gefotoshoppt, sondern per Hand rausretuschiert wurden und haben dann daraus irgendwie gedeutet, wer jetzt irgendwie dem nächsten Unfall hat und so.
Es gab ja gerade so einen großen Photoshop-Fall in Ägypten.
Wobei es umstritten ist, dass es ein Photoshop-Fall ist, weil es ist nicht dasselbe Foto gewesen. Das, also es ging darum, dass der ägyptische Präsident
Mubarak
auf einer Staatsmännerversammlung auf einem Foto so ganz am Rande irgendwo so mitschleichend und auf dem nächsten Foto, beziehungsweise auf dem gefotoshoppten Foto,
ist ja halt in vorderster Front dynamisch.
Dynamisch Führer. Voranschreitend vor Obama und wer da sonst noch so da war, den Führer mimt und offensichtlich haben sie dann halt genau dieses Foto, beziehungsweise diese veränderte Fotoversion publiziert mit dem Mubarak, der dann da voranschreitet.
Und da hieß es dann Photoshop.
Die Kunst,
also das sieht schon auch echt gefotoshoppt aus.
Die Kunst der
Ränder. I can see it at the pixels.
Also die Kunst der politischen Fotomontage ist auf jeden Fall nicht tot, sondern hat eine große Zukunft. Da können wir von ausgehen.
Zu Putin gab es noch eine andere lustige Meldung vor ein paar Tagen. Da hieß es nämlich, er hat sich mit Berlusconi getroffen. Und Berlusconi, der ist ja nun auch schon ein älterer Jahrgang, 75 oder so. Mhm. Und der hat dann rumgewitzelt, ja, die medizinische Forschung und wir werden ja alle steinalt werden. Und er will ja arbeiten, bis er 120 ist und Putin bestimmt auch. Und Putin hat ihn dann wohl so angegrinst und meinte, 120? Ja, naja. Und dann werden wir beide noch im Amt sein, so. Der Plan ist klar, ich denke mal. Ist
klar, verstehe. Ja, naja, also der lupenreine Demokrat, der dann sagte, okay, wer irgendwie unangemeldet demonstrieren geht, der verdient nichts anderes als den Knüppel auf den Kopf. Ja. Wird uns also wohl noch eine Weile erhalten bleiben.
Ist auch gut so.
Meinst du?
Es könnte alles deutlich schlimmer laufen, natürlich.
Ja, gut.
Also
ja.
Ich weiß noch, ja. als wie hieß der, Boris Jelzin, Abtritt. Und alle gedacht haben, oh Gott, wir sind alle verloren. Weil ich meine, damals haben wir uns ja noch Sorgen gemacht, so wer hat denn da jetzt eigentlich den Finger auf den
Atom? Oder hat überhaupt noch jemand den
Knopf? Ja, genau.
Also weiß noch jemand, gibt's wo der Knopf noch? Ist?
Genau. Ja, ja. Aber ich meine, also da, dass dieser Jelzin überhaupt ins Amt kommen konnte, der war ja irgendwie dauerbetrunken.
Naja, der hatte halt damals als die...
Stahlleber.
Als der Putsch... Als der Putsch war, war er noch halbwegs fit und also da war er noch Moskauer Bürgermeister und hat er diesen Putsch im Wesentlichen mit Niederschlagen geholfen und hat ihn dann ins Amt gebracht. So. Und, aber,
also das war schon die Aussichten, die es damals gab, da war Putin noch Gold. Ja? Also das hätte auch viel schlimmer laufen können.
Ja, und auf jeden Fall sieht man, dass er Spaß an seinem Job hat. Ne?
Eine Sache noch, es gibt ja traditionell immer so diese Dreierkonstellation. Früher war das halt nicht die Zivilis, sondern die Partei. Mhm. Und da haben sich immer zwei zusammengetan gegen den anderen. Mhm. Und insofern wäre jetzt natürlich wieder die Frage, wenn das immer noch so läuft, auf wessen Seite steht denn das Militär?
Na, Putin hat sich ja immer davon, also Putin hat es ja so eingerichtet, dass er auf diesen drei Säulen balanciert sozusagen. So, das hat der.
Also der mag auch das Militär gern dazu?
Na klar, also der muss halt immer so alle diese drei Säulen in der Balance halten, dass keine von denen sich mit den anderen verbündet. Also es gibt ja diese Theorie, dass die am Ende der Absturz des Imperiums ja dadurch kam, dass der KGB angefangen hat, die Partei und das Militär zu unterwandern. Und dann halt dadurch die Machtbalance halt außer Kontrolle geriet. Und das wiederum aber dazu führte, dass am Ende dessen, also nach dem Fall der Sowjetunion, eben die KGB-Jungs diejenigen waren, die dann sozusagen das Imperium wieder zusammengekratzt und Putin in die Hand gedrückt haben. So.
Ja, ist ja auch, kommt ja aus der Richtung.
Kommt wohl aus der Richtung, ja. Aber ja, also das ist auf jeden Fall, also Kreml-Astrologie wird sicherlich wieder ein spannendes Hobby. So werden wir sicherlich auch noch ein bisschen betreiben. Naja, also die auch zum Thema Astrologie, wir hatten ja letztes Mal über U-Boot-Kommunikation geredet und da gab es diesen lustigen Sender UVB 76 und da hattest du im Blog irgendwelche Bilder, von denen behauptet wurde, wie war die Geschichte?
Also erstmal, das ist ein Nummernsender aus Russland. Und den gibt es seit, weiß ich nicht, den 70s oder so. Der ist echt lange in Betrieb. Und der hat eigentlich größtenteils, also der hat über seine Laufzeit hat der so 3, 4, 5 Botschaften abgesetzt und ansonsten hat er so ein Signal gehabt. Und dafür ist er auch bekannt gewesen eigentlich, dass er eben den Hobbyfunkern immer ihre Frequenzen gestört hat. Und dann war der plötzlich aus. So vor ein paar Wochen ging es, war der plötzlich aus.
Oh ja, und dann
gab es weltweit Panik, so nach dem Motto, oh mein Gott, vielleicht irgendwie hat er jetzt sein alle Atomraketen abschießen Signal gesendet, du musst jetzt nicht mehr, wird nicht mehr gebraucht. So.
Nee, die Theorie war doch, dass es ein Deadman-Switch ist, dass irgendwas losgeht, wenn dieses Signal nicht mehr da ist.
Ja, oder so.
Genau. Nee,
ja. Also kommt auf Gleiche raus, jedenfalls, wir sind alle tot. Mhm. Ja, was sich dann nicht bewahrheitet hat. Und plötzlich sendete der wieder. Und das war wieder so eine Nummernbotschaft, wo sie sich alle die Zähne dran ausbeißen, die zu entschlüsseln. Und dann gab es plötzlich Fotos auf English Russia, glaube ich, .ru, also so eine Domain, so ein Fotoblog. Und die haben eigentlich, also das kann ich auch nur jedem empfehlen, sich da mal durchzuklicken. Die haben zum Beispiel mal so Fotos gehabt von den atombetriebenen Leuchttürmen. Also das sind, teilweise haben die richtig krasse Bilder. Mhm. Und da haben sie halt Bilder von diesem UVB 76
was aber
vorgehen.
Das
total fake gab. Naja, das waren so generische
Bunkerbilder. Also ich habe mir die genau angeguckt und kann durchaus sein, dass die aus dem Bunker von diesem Ding kommen, aber so wie die aussehen, kann dieser Sender
nicht mehr
irgendwie, also vor 15 Jahren oder so sind diese Bunker da abgesoffen und die sahen eher aus wie so ein normaler Standard-Kommandopostenbunker mit irgendwie Schalltafeln für die Elektrik und die Luftumwälzung und so. Also da war nichts zu sehen auf diesen Bildern, was irgendwie auf einen großen Sender hinwies. So. Also jedenfalls nicht die Dimension, die dieser Nummernsender da haben sollte. Und dann gab es noch eine Fake-Sendung, ne?
Genau, das war quasi der Nord am Rande. Da gab es dann plötzlich eine Sendung auf der Frequenz, wo dann ein, zwei Leute gegrüßt wurden aus der Community,
die diesen Sender sonst hören.
Der Leute, die diesen Sender beobachten und die Sachen dann auf YouTube stellen. Und das hat sich natürlich schnell als Fake herausgestellt, da hat sich halt jemandem Spaß erlaubt. Aber das finde ich schon so eigentlich einen schönen Gruß.
Ja, auf jeden Fall. Ja, das war lustig. Tja, naja, die Russen und ihr Militär sind natürlich auch noch wieder eine... jetzt in einem anderen Kontext interessant. Und zwar die Amis versuchen ja gerade aus Afghanistan abzuziehen. Und jetzt stellt sich raus, dass was sie gerade händeringend versuchen ist, sich die Geschichte so hinzubiegen, also den Narrative, die Legende zu diesem Krieg so hinzubiegen, dass sie da psychologisch einigermaßen heil rauskommen.
Also nein, das war kein Vietnam.
Genau, das war kein Vietnam und es war notwendig, dass wir da sind und wir haben da wirklich was erreicht, was ich angesichts irgendwie der Situationen, die da so aus Afghanistan berichtet wird, eine
steile These.
Sportliche Angelegenheit finde. Aber interessant ist, da gibt es jetzt wohl gerade so Dutzende Thinktanks, die genau das versuchen, halt diese Geschichte irgendwie zu designen für Obama. Und die haben dann auch Leute nach Russland geschickt, um mit den alten Generälen zu reden, die damals den Abzug gemanagt haben.
Wie die das intern verkauft haben,
oder? Wie die das intern verkauft haben und vor allen Dingen, wie sie die Verhandlungen mit den damaligen Mujahedin und Taliban und so organisiert haben, um diesen Abzug irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Also man sieht schon, die müssen da so einigermaßen verzweifelt sein. Aber ist eigentlich auch nicht wirklich verwunderlich, wenn man sich so anguckt, was sie da für Leute irgendwie in die Regierung gehievt haben. Ne? Also wie war es mit dem Präsident? Was war der?
Genau, Karzai. Also das ist eine einzige Lachnummer, was es da immer gibt. Also es ging irgendwie damit los, dass es hieß, sein Sohn ist ein Warlord oder zumindest mit Warlords zusammen am Drogenexport beteiligt. Ja, das war irgendwie eine der ersten Meldungen, die es aus der Reihe Karzai gab. Und jetzt vor kurzem gab es eine andere Meldung. Und wenn man mal also auf Wikipedia zu Karzai nachguckt, dann findet man raus, der hat eine größere Familie, von denen aber so ein relativ großer Teil in Amerika Restaurants betreibt.
In der Washington, in der Gegend von Washington, also in der Nähe der Regierung.
Ja, Washington, auch in Chicago, also nicht nur Washington. Aber also die Theorie dahinter... Das kann ich mir richtig lebhaft vorstellen.
Hey, wir brauchen mal einen Präsidenten.
Wir brauchen mal jemanden,
Kennt jemanden in Afghanen? Na, ich war gestern da lecker essen, also lass mal fragen. Vielleicht kennt ja jemand.
Genau, ich kenne jemanden.
Der Präsident.
Oh, ja, klar, mein Bruder. Der kann gut kochen.
Genau, mein Bruder, der kann nicht so gut kochen, der kann Präsident.
Ich habe Bruder, der kann das.
Ja. Das wäre auf jeden Fall klingt es wie eine plausible Theorie.
Also Karzai hat 6 Brüder, da ist noch einiges anderes zu holen.
Wäre es auf jeden Fall sicherlich eine valide Theorie. Ja, also jedenfalls diese Geschichte mit dieser Kriegslegende erwartet uns noch so einiges. Zumal jetzt
ja
gerade. Also
ich versuche mir immer die Russen vorzustellen, wenn ich sowas lese, ja. Weil es gab ja auch diese andere Geschichte, dass die Amis ihre Munition verballert haben und Nachschub brauchten und halt alle anderen Quellen waren versiegt. Und dann haben sie ernsthaft die Russen gefragt, ob sie nicht durch ihre Ränge Munition importieren können. Und die Russen haben erst gedacht, das ist ein Witz.
Aber,
also die zuständigen Russen, die müssen da auch echt irgendwie, wahrscheinlich sitzen die da mit so einem, machen da ein Trinkspiel draus, weißt du, so Schottgläser auf dem Tisch, zum mal sehen, was die Amis als nächstes wollen. So, und ich meine, das muss doch der definierende Tag deiner Karriere sein, wenn die Amis anrufen und wissen wollen, wie du eigentlich damals deinen Verlust
deiner Bevölkerung verkauft hast. Ja, vor allem zumal sie nicht besonders gut verkauft haben. Also
dann brauchten sie auch nicht so.
Es war schon hart. Also die innerrussische Ansicht dazu war halt schon nicht sehr gnädig und hat sicherlich auch zum Großteil der Diskreditierung des damaligen Regimes beigetragen, dass sie halt da sinnlos halt 10.000 Leute in diesem Krieg verheizt haben und irgendwie überhaupt keinerlei irgendwie Erklärung dafür gab, wofür es jetzt gut sein sollte, weil an diese Legende vom afghanischen Brudervolk, was halt irgendwie dem Mittelalter entrissen wurde, hatte halt auch niemand mehr geglaubt. Also das ist halt schon... ziemlicher Bullshit. So. Und die, was jetzt da gerade passiert ist, da gibt es jetzt gerade einen Bankrun, weil sie die wichtigste Bank in Afghanistan, über die auch die Gehälter der Polizisten und Lehrer und so abgewickelt werden.
Ist auch in den Händen von einem Karzai-Bruder.
Ist auch in den Händen von einem von dieser Sippe da und hat offensichtlich da so einigermaßen wirtschaftliche Probleme, weil die Vergabe von Krediten da offensichtlich nicht nach den Grundlagen von Wirtschaftlichkeit oder irgendwie sowas passiert, sondern nach, wo müssen wir denn nochmal ein bisschen jemanden glücklich stimmen? So. Also es ist halt so ein, also die, dieses ganze Banking hat da völlig andere Grundlagen. Und nun gibt es da wirklich erste Anzeichen von einem fetten Bankrun, so, also wo die Leute hingehen und sagen...
War hart genug, dass sie das Militär geholt haben?
Wir hätten jetzt gerne mal alle unser Geld.
Um die Leute da zu verprügeln, damit die nicht...
alle ihr Geld abholen,
ja. Ja. Also der Karzai-Bruder mit dem Drogendeal, von dem gab es dann auch irgendwann eine CIA-Connection. Also das ist eine großartige Geschichte. Also ausgerechnet den Typ, da haben sie echt so alles, was es an organisierter Kriminalität gibt, haben sie in der Familie echt vereint, oder? Ich meine, Banker, das ist ja schon schlimm genug, ja.
Drogenhandel,
CIA-Connections und dann dieser korrupte
Politiker.
Präsident, natürlich Politiker,
ja.
Auf Weiher.
Ja, also diese Familie, da kann man bestimmt noch mehrere Bücher drüber schreiben.
Da haben sie echt die richtigen zum Präsidenten gemacht.
Ja. Gut, damit wären wir, glaube ich, mal wieder durch für heute.
Genau. Und, also wenn unser Aufnahmeequipment kommt, versuchen wir noch eine Sendung zu machen diesen Monat.
Ja, wir werden auf jeden Fall noch eine diesen Monat machen. Und dann hoffen wir mal, dass die Audioqualitätsprobleme dann über jeglichen Zweifel erhaben sein werden. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute, viel Spaß beim Nachklicken und noch einen schönen Spätherbst oder so ähnlich.